Stell dir mal vor, es ist nächste Woche Donnerstag.
Kurz nach 10 Uhr morgens, um genau zu sein.
Genau. Du sitzt vielleicht gerade im Büro am Schreibtisch, starrst auf einen Bildschirm, bist vielleicht beim Einkaufen an der Kasse oder entspannst dich einfach zu Hause auf dem Sofa. Alles ist völlig alltäglich.
Bis sich im Bruchteil einer Sekunde die komplette Geräuschkulisse ändert.
Und wie? Dein Smartphone fängt plötzlich an zu schrillen. Und zwar nicht mit deinem normalen Klingelton, sondern mit diesem extrem lauten, schrillen, markerschütternden Warnton.
Ein Ton, der, das ist das Verrückte, der jede Stummschaltung einfach durchbricht.
Ja, und gleichzeitig fangen draußen auf der Straße plötzlich die großen Sirenen auf den Dächern an zu heulen. Dein Puls schießt sofort nach oben, das Adrenalin ist voll da. Aber bevor du jetzt beim reinen Zuhören dieses Szenarios schon unruhig wirst, genau darum geht es in unserem heutigen Deep Dive.
Richtig. Wenn dir das nämlich nächste Woche Donnerstag passiert, gibt es absolut keinen Grund zur Panik.
Null Panik, es ist nämlich ein groß angelegter Test. Und wir haben uns heute für dich durch einen echt faszinierenden Stapel an Unterlagen gegraben, um genau zu erklären, was da hinter den Kulissen eigentlich abläuft.
Und der Aufwand, der für diese wenigen Minuten Lärm betrieben wird, ist gigantisch. Wir sprechen hier von einem kompletten Stresstest für die zivile Sicherheitsinfrastruktur eines ganzen Bundeslandes.
Absolut.
Das ist ein irres Zusammenspiel aus hochmoderner digitaler Funktechnik, tief verankerter menschlicher Psychologie und, was ich besonders spannend finde, teilweise jahrzehntealter analoger Hardware. Und all das muss irgendwie gezwungen werden, dieselbe Sprache zu sprechen.
Also lass uns direkt zu unserer Hauptquelle für diese Analyse kommen. Das ist ein brandaktuelles, hochoffizielles Dokument.
Sehr offiziell, ja.
Es stammt direkt aus dem Hessischen Ministerium des Innern für Sicherheit und Heimatschutz. Datiert auf den 19. Februar 2026. Oben links prangt das offizielle Hessenwappen und daneben lustigerweise das Gütesiegel als familienfreundlicher Arbeitgeber.
Fand ich ein charmantes Detail am Rande.
Ja, total. Der Betreff des Schreibens lautet jedenfalls ganz nüchtern Katastrophenschutz, Warnung der Bevölkerung, landesweiter Warntag am 12.03.2026.
Und das ist wichtig zu betonen, das ist kein reines Informationsschreiben, das ist ein handfester Erlass.
Genau. Gerichtet an sämtliche Magistrate der kreisfreien Städte, die Kreisausschüsse und Gemeindevorstände in ganz Hessen. Eine echte Handlungsanweisung für alle, die im Bundesland irgendwie mit Katastrophenschutz zu tun haben.
Und unsere Mission heute ist es, genau aufzudröseln, was am 12. März in Hessen passiert.
Richtig. Warum gibt es da plötzlich einen neuen Warntag im Frühling? Wie funktioniert diese massive Aufgabenteilung im Hintergrund? Und vor allem, und das betrifft dich als Zuhörer ganz direkt, wir enthüllen ein technisches Paradoxon auf deinem Smartphone, das du unbedingt kennen musst, bevor der Alarm losgeht.
Oh ja, das Smartphone-Paradoxon ist mein absolutes Lieblingsthema aus diesem Dokument.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Fangen wir mit dem großen Warum an. Der genaue Termin ist also der 12. März 2026.
Ein Donnerstag.
Genau, Hessen führt ab sofort einen neuen landesweiten Warntag im Frühjahr ein, und zwar immer am zweiten Donnerstag im März.
Wenn wir das im größeren Zusammenhang betrachten, ist das ein sehr logischer Schritt. Wenn man sich den Kalender ansieht, haben viele von uns ja noch den etablierten bundesweiten Warntag im Kopf.
Der traditionell im Herbst stattfindet, richtig.
Genau. Dass Hessen jetzt einen zweiten, eigenen Warntag einführt, ist eine strategische Entscheidung. Hessen zieht hier einfach nach und schließt sich Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Bayern an, die diese Zweiteilung bereits sehr erfolgreich praktizieren.
Da fragt man sich natürlich im ersten Moment, wozu der doppelte Aufwand? Reicht es nicht, wenn einmal im Jahr bundesweit alle Knöpfe gedrückt werden?
Das könnte man meinen, aber das hessische Innenministerium liefert in dem Erlass eine sehr präzise Begründung dafür. Und die lässt uns tief in die Architektur unserer Warnsysteme blicken. Der entscheidende Unterschied liegt nämlich in den Auslösemechanismen.
Okay, wie muss ich mir das vorstellen?
Man muss sich diese Warninfrastruktur wie ein riesiges, komplexes Nervensystem vorstellen. Beim bundesweiten Warntag im Herbst testet man im Grunde das Gehirn und das zentrale Rückenmark auf der Bundesebene.
Man schaut also, ob das Bundesamt in Bonn ein Signal aussenden kann, das bis in die hintersten Winkel der Republik vordringt?
Exakt. Aber dieser neue landesweite Warntag im Frühjahr verlagert den Fokus komplett. Jetzt geht es nicht mehr um die Bundesebene, es geht exklusiv um die Landesebene und vor allem um die Ebene der sogenannten zentralen Leitstellen in Hessen.
Wir testen also nicht das Gehirn, sondern die regionalen Reflexe.
Messer kann man es nicht ausdrücken. Stell dir eine echte, dynamische Krisensituation vor. Ein massiver Gefahrstoffaustritt in einem Industriegebiet.
Oder ein extremes, sich schnell entwickelndes Unwetter.
Oder ein Waldbrand, der plötzlich auf ein Wohngebiet zumarschiert. In solchen Fällen bleibt oft gar keine Zeit, um die Warnung erst bürokratisch über die Bundesbehörden in Bonn laufen zu lassen.
Das leuchtet ein. Das muss schnell gehen.
Extrem schnell. Die Warnung muss zielgerichtet und vor allem autonom von der lokalen oder regionalen Leitstelle ausgehen. Und genau diese regionale Handlungsfähigkeit, diese Autonomie der hessischen Leitstellen wird am 12. März auf die Probe gestellt.
Das System muss also beweisen, dass es auch ohne den Bund, ohne Bonn, funktioniert.
Ganz genau.
Und dafür gibt es im Dokument einen minutengenauen Ablaufplan, die Anlage 1 des Erlasses. Das ist wirklich faszinierend zu lesen. Der Countdown endet nämlich am 12. März um exakt 10.01 Uhr.
10.01 Uhr. Die Minute, in der es laut wird.
Das ist der Moment, in dem die Simulation des Ausnahmezustands beginnt. Und die Art und Weise, wie die Verantwortlichkeiten in exakt dieser einen Minute aufgeteilt sind, ist ein logistisches Meisterstück. Schauen wir uns zuerst mal die Landesebene an. Da hat die zentrale Leitstelle Kassel eine echte Sonderrolle.
Kassel fungiert hier als der primäre Knotenpunkt. Die haben sozusagen den Finger auf dem landesweiten digitalen Auslöser.
Was genau machen die um 10.01 Uhr?
Um Punkt 10.01 Uhr löst die Leitstelle Kassel für das gesamte Bundesland Hessen das System MOWAS aus.
MOWAS, also das modulare Warnsystem.
Richtig. MOWAS ist das technologische Rückgrat unserer Warninfrastruktur. Das ist kein einzelner Computer im Keller, sondern ein hochsicheres, satellitengestütztes Netzwerk, das verschiedene Warnmittel bündelt und quasi gleichzeitig ansteuert.
Über dieses modulare Warnsystem feuert Kassel also den digitalen Schirm über ganz Hessen ab. Das bedeutet konkret für dich als Zuhörer. Von Kassel aus wird der Cell-Broadcast initiiert.
Das ist die Technologie, die dein Handy zum Schrillen bringt, selbst wenn du überhaupt keine spezielle Warn-App installiert hast.
Genau. Und gleichzeitig werden über MOWAS die klassischen Warn-Apps wie Nina oder Katwarn gefüttert. Und auch die landesweiten Medien, also die Rundfunksender wie FFH oder der Hessische Rundfunk, erhalten das Signal.
Und zwar bekommen die den Warntext direkt auf ihre Bildschirme in den Studios gespielt. Das alles läuft unter der sogenannten Warnstufe 1.
Warnstufe 1, das ist die höchste Prioritätsstufe, oder?
Absolut. Die duldet keinerlei Verzögerungen. Übrigens, ein spannendes Detail, der spezifische Text, der dann auf deinem Display oder bei den Radiosendern auftaucht, wird Kassel vorab vom Ministerium zur Verfügung gestellt.
Vermutlich, damit in der Stresssituation des Tests keine Tippfehler passieren.
Genau. Man will Missverständnisse komplett ausschließen.
Okay, das ist also die Landesebene in Kassel. Aber während Kassel diese massive digitale Welle anstößt, passiert auf der kommunalen Ebene zeitgleich noch etwas völlig anderes.
Ebenfalls um exakt 10.01 Uhr.
Ja, da müssen nämlich alle anderen zentralen Leitstellen in Hessen für ihren eigenen Zuständigkeitsbereich aktiv werden. Also die Landkreise und die kreisfreien Städte.
Und deren Hauptaufgabe in dieser Minute ist es, das physische, akustische Warnnetz auszulösen.
Die Sirenen.
Die Sirenen draußen in den Städten und Dörfern.
Und hier kommen wir zu einem Detail aus den Akten, das mich wirklich überrascht hat. Wenn man sich so einen landesweiten Warntag vorstellt, dann geht man doch intuitiv davon aus, dass überall im ganzen Land exakt derselbe perfekte Warnton aus den Sirenen schallt.
Ja, das wäre die Idealvorstellung. Aber das Dokument zeigt uns eine völlig andere, seriale Situation. Wir haben in Hessen aktuell einen regelrechten Sirenenflickenteppich.
Flickenteppich trifft es gut. Das Innenministerium muss hier mit einer Infrastruktur arbeiten, die sich mitten in einer massiven technischen Transformation befindet.
Wir befinden uns quasi in einer Übergangsphase. Dieser Wechsel von der alten analogen zur neuen digitalen Funktechnik dauert an.
Auf der einen Seite haben wir also die modernen Anlagen. Das Dokument nennt die Tetra ansteuerbare Sirenen.
Tetra ist der digitale Bündelfunk. Den nutzen auch die Polizei, die Feuerwehr und die Rettungsdienste.
Und eine Sirene, die an dieses digitale Netz angeschlossen ist, funktioniert im Grunde wie ein hochspezialisierter Computer.
Ganz genau. Wenn die lokale Leitstelle das Signal gibt, kann diese moderne Sirene das ganz spezifische, bundesweit definierte Signal für Warnung der Bevölkerung abspielen.
Das ist dieser sehr markante Heulton, richtig?
Ja.
einminütig auf- und abschwellen.
Ja, ein Ton, der psychologisch sofort signalisiert, Achtung, Gefahr, begib dich in geschlossene Räume, informiere dich über die Medien. Übrigens, das Dokument merkt hier an, dass dabei auch die Pager der Einsatzkräfte, also der BOS-Angehörigen, via einer spezifischen Funkadresse ausgelöst werden.
Ah, diese GASSI 2710604, die da im Erlass steht.
Exakt diese. Das läuft bei den modernen Systemen alles parallel.
Wahnsinn, das ist die moderne digitale Welt. Aber, und das ist ein großes Aber, der Erlass muss sich eben auch mit der älteren Hardware befassen.
Und davon gibt es noch reichlich.
Es gibt in Hessen noch unzählige analoge Sirenen, die diese Umrüstung auf den digitalen Tetrafunk eben noch nicht hinter sich haben. Und das bringt ein echtes praktisches Problem mit sich.
Diese alten analogen Modelle sind technisch nämlich gar nicht in der Lage, dieses spezifische auf- und abschwellende Signal für die Warnung der Bevölkerung zu verarbeiten oder abzuspielen.
Sie kennen diesen Befehl in ihrer einfachen Mechanik schlichtweg nicht.
Man könnte jetzt annehmen, die Behörden lassen diese alten Anlagen beim Warntag einfach stumm. Einfach um keine Verwirrung zu stiften.
Das dachte ich auch zuerst.
Aber das wäre fatal. Man muss ja auch bei diesen Sirenen testen, ob die mechanischen Bauteile noch funktionieren. Und man muss testen, ob die Funkverbindung von der Leitstelle zum Mast auf dem Rathausdach überhaupt noch steht.
Und deshalb gibt es im Dokument diese wirklich bemerkenswerte Anweisung. Bei analogen Sirenen, die diese Umstellung noch nicht haben, wird hilfsweise einfach das Signal Feueralarm ausgelöst.
Ein klassischer Workaround.
Und das ist der Punkt, den du als Zuhörer für nächste Woche Donnerstag unbedingt wissen musst. Wenn du um 10.01 Uhr draußen bist und einen Feueralarm hörst, das ist ein völlig anderer Ton.
Ja, das ist ein einminütiger Dauerton, der zweimal kurz unterbrochen wird.
Genau. Wenn du also nächste Woche in deinem Wohnort nur diese Unterbrechungen hörst, denk bitte nicht sofort, dass gerade wirklich etwas brennt. Es ist höchstwahrscheinlich einfach eine ältere analoge Sirene, die beim landesweiten Warntag mitmacht, aber eben nur diese eine Melodie abspielen kann.
Eine Melodie, die ursprünglich mal dafür gedacht war, die Freiwillige Feuerwehr zum Einsatzort zu rufen.
Ein wunderbares Beispiel dafür, wie ein Ministerium pragmatische Lösungen für technische Übergangsphasen finden muss. Keine Panik also, wenn du am 12. März einen Feueralarm hörst.
Dieser Flickenteppich zeigt einfach eindrucksvoll, dass Zivilschutz keine abstrakte IT-Übung ist. Das ist handfeste Hardware in der echten Welt. Es dauert Jahre und kostet Millionen, all diese Sirenen umzurüsten. Und bis das abgeschlossen ist, muss das System mit solchen Kompromissen leben.
Okay, wenn der Alarm um 10.01 Uhr ausgelöst ist, schrillt und heult also das ganze Bundesland. Aber jeder Test muss auch ein klares Ende haben.
Und der Zeitplan des Ministeriums sieht dafür exakt 10.30 Uhr vor.
Nach knapp 30 Minuten des simulierten Ausnahmezustands greift die Maschinerie erneut. Die Leitstelle in Kassel gibt via MOVAS die offizielle Entwarnung heraus.
Gleichzeitig lassen die lokalen Leitstellen ihre fähigen Sirenen das Entwarnungssignal spielen.
Das ist dann ein einminütiger, durchgehender, ununterbrochener Dauerton. Und auch hier gilt natürlich, das können nur die Tetrasirenen und die Analogen, die dieses Signal technisch beherrschen. Der Rest bleibt bei der Entwarnung stumm.
Das mit den Sirenen ist logisch. Aber viel faszinierender finde ich dabei, was um 10.30 Uhr auf den Smartphones passiert.
Oh ja, hier wird's wirklich interessant. Wir stoßen hier auf das Technikparadoxon, das diesen Erlass so besonders macht.
Das Dokument hebt explizit als Neuheit hervor, dass bei diesem Probealarm erstmals bei Probealarmen auch eine Entwarnung über Cell Broadcast erfolgen wird.
Das klingt im ersten Moment nach einer total banalen Formsache.
Ist es aber ganz und gar nicht. Es offenbart einen massiven Konflikt zwischen internationalen Technologiestandards und der menschlichen Psyche.
Um das zu verstehen, müssen wir uns kurz anschauen, was dieser Cell-Broadcast eigentlich ist. Das ist ja keine normale SMS.
Nein, überhaupt nicht. Es ist ein System, bei dem ein Handymast eine Nachricht an absolut alle Geräte in seiner Funkzelle brüllt. Und zwar ohne zu wissen, wem diese Geräte überhaupt gehören.
Der internationale Standard für diese Technologie wurde für absolute Extremfälle entworfen. Für den Moment, in dem der Damm bricht oder der Tsunami auf die Küste trifft.
Das System ist puristisch darauf ausgelegt, Menschen aufzuwecken und in Bewegung zu versetzen. Warnstufe 1 durchbricht jede Stummschaltung auf deinem Handy, weil es in dem Moment um Leben und Tod geht.
Richtig. Aber was die Entwickler dieses globalen Standards dabei schlichtweg vergessen oder vielleicht bewusst ignoriert haben, ist der Moment danach.
Genau da liegt das Problem. Das eigentliche Cell-Broadcast-Protokoll sieht technisch gesehen überhaupt keine Endwarnung vor.
Es gibt im System schlichtweg keinen Code für Gefahr vorüber.
Unglaublich, oder? Und hier kollidiert diese starre Technik mit unserem menschlichen Bedürfnis nach Sicherheit. Die Auswertungen der vergangenen bundesweiten Warntage haben den Behörden eindrucksvoll gezeigt, wie stark die Menschen unter dieser fehlenden Endwarnung gelitten haben.
Das ist ja auch logisch. Wenn dein Telefon dir mit maximaler Lautstärke eine existenzielle Bedrohung signalisiert, schüttest du sofort Stresshormone aus. Du bist im Alarmzustand.
Und wenn dann 45 Minuten lang nichts passiert und kein offizielles Alles ist wieder gut kommt, lässt dich das System in einer permanenten inneren Anspannung zurück.
Die Nutzer haben diese Entwarnung also massiv vermisst und eingefordert.
Ja.
Das Innenministerium stand also vor dem Problem, den Leuten etwas liefern zu müssen, was die zugrunde liegende Technologie eigentlich gar nicht hergibt.
Wie löst man so ein Problem?
Der Workaround, den die Behörden sich dafür ausgedacht haben, ist wirklich clever. Aber er birgt eben eine kleine Falle für dich als Handynutzer.
Weil es keine offizielle Kategorie für eine Entwarnung gibt, missbraucht das Ministerium quasi eine andere Kategorie innerhalb des Systems.
Sie haben die Entwarnung um 10.30 Uhr einfach als sogenannte Gefahreninformation implementiert. Das ist die Warnstufe 3, also die niedrigste Prioritätsstufe in der Architektur des Systems.
Und diese Entscheidung für ausgerechnet Warnstufe 3 ist psychologisch hochgradig sinnvoll. Das Dokument macht deutlich, dass man um jeden Preis verhindern möchte, dass die Entwarnung mit demselben durchdringenden Schrillton auf den Handys ankommt wie die Warnung um 10.01 Uhr.
Stell dir das mal vor. Du fängst gerade an, dich nach dem ersten Schreck wieder zu beruhigen und eine halbe Stunde später brüllt dein Telefon wieder mit voller Lautstärke los.
Nur um dir zu sagen, dass alles okay ist. Da erreichst du genau das Gegenteil von Beruhigung. Die Leute würden sich derart belästigt fühlen, dass die Akzeptanz für das gesamte Warnsystem massiv einbrechen würde.
Viele würden vermutlich anfangen, tief in den Einstellungen ihrer Geräte nach Wegen zu suchen, Cell Broadcast komplett zu deaktivieren.
Und das wäre für den Katastrophenschutz ein absoluter Albtraum.
Definitiv. Indem man die Endwarnung jetzt als Warnstufe 3 deklariert, wird der Text zwar verschickt, aber das Betriebssystem deines Smartphones, egal ob Apple oder Android, behandelt diese Nachricht völlig anders.
Und hier musst du als Zuhörer jetzt genau aufpassen, denn das hat direkte Konsequenzen für dein Gerät nächste Woche Donnerstag.
Weil es nur eine niedrige Stufe ist, unterdrückt das Betriebssystem diesen extremen Alarmton. Das Dokument weist ausdrücklich darauf hin, dass die Entwarnung je nach deiner persönlichen Handyeinstellung vielleicht nur mit einem leisen Systemton ankommt, wie eine normale Textnachricht.
Oder? Und das ist das Risiko an diesem cleveren Workaround. Es passiert auf deinem Handy um 10.30 Uhr überhaupt nichts.
Das Display bleibt komplett dunkel, das Gerät bleibt stumm.
Warum ist das so? Die Betriebssysteme der Smartphones sind oft ab Werk so vorkonfiguriert, dass sie nur die existenziellen Warnungen der Stufe 1 zwingend durchlassen. Nachrichten der Stufe 3 werden häufig vom Betriebssystem blockiert.
Es sei denn, der Nutzer hat sie explizit in den Einstellungen erlaubt.
Richtig. Und das führt dann zu dem kuriosen Szenario, dass du um 10.01 Uhr den großen Schreck bekommst, brav auf das Ende des Tests wartest und dich wunderst, warum du scheinbar als einziger keine Entwarnung bekommen hast.
Deswegen gibt es eine ganz klare offizielle Empfehlung des Ministeriums, die wir dir hier unbedingt mitgeben wollen. Nimm dir heute Abend mal 2 Minuten Zeit und check die Einstellungen auf deinem Smartphone.
Such in den Einstellungen nach Begriffen wie Notfallbenachrichtigungen oder Cell Broadcast.
Dort findest du verschiedene Schalter. Du solltest sicherstellen, dass die Schalter für Warnstufe 3, Gefahreninformationen oder auch Testwarnungen aktiviert sind.
Nur wenn dein Telefon die Erlaubnis hat, diese niedrigschwelligen Nachrichten zu empfangen, wirst du um 10.30 Uhr auch tatsächlich die erlösende Bestätigung sehen.
Ein kleiner, aber entscheidender Eingriff in deine Geräteeinstellung. Er entscheidet wirklich darüber, ob die Kommunikationskette der Behörden bei dir persönlich erfolgreich abgeschlossen wird.
Oder ob sie in einer Sackgasse endet.
Also, fassen wir die Kernpunkte aus diesen Dokumenten des Innenministeriums für dich zusammen. Streich dir den 12. März 2026 im Kalender rot an.
Punkt 10.01 Uhr geht es los.
Genau. Dann lösen Kassel und die lokalen Leitstellen die Systeme aus. Zweitens.
Keine Panik bei Feueralarmsirenen. Das ist nur der analoge Flickenteppich, der bei der Übung mitmacht.
Und drittens, checke deine Handy-Einstellungen für die Warnstufe 3, um 10.30 Uhr die Entwarnung zu bekommen.
Das Ministerium bittet übrigens ausdrücklich darum, dass auch die Kommunen das über lokale Zeitungen und Homepages verbreiten.
Jeder soll Bescheid wissen.
Mit diesem Deep Dive tragen wir also quasi auch direkt zur Aufklärung bei?
Das tun wir. Und das wirft für mich am Ende noch eine wirklich wichtige Frage auf. Einen Gedanken zum Weiterdenken.
Lass hören.
Wenn wir uns diesen Cell-Broadcast-Workaround ansehen, zeigt das einen faszinierenden Konflikt. Auf der einen Seite haben wir diese starren, internationalen technischen Protokolle. Auf der anderen Seite steht unsere sehr menschliche Psychologie, die nach einer Gefahr ein klares »Alles ist wieder gut« braucht, ohne direkt wieder durch einen lauten Ton in Panik versetzt zu werden.
Technik gegen menschliches Bedürfnis.
Genau. Wie viel Flexibilität muss Technik in Zukunft bieten, um echten menschlichen Bedürfnissen in Krisensituationen gerecht zu werden? Werden Warnungen in Zukunft vielleicht viel subtiler und vernetzter in unseren Alltag eingreifen, anstatt uns nur anzuschreien?
Ein sehr guter, provokanter Gedanke für die Zukunft unserer zivilen Sicherheit. Damit verabschieden wir uns für heute. Wir wünschen dir einen entspannten und nun bestens vorbereiteten Warntag nächste Woche Donnerstag. Bis zum nächsten Mal.